Wir lesen weiter im 1. Petrusbrief. Ich möchte wieder ein wenig wiederholen. Im ersten Teil, in den Versen 3 bis 12, haben wir einen Lob des Apostels, einen Lob Gottes, besonders für das neue Leben, das er uns hat zuteil werden lassen, und dann für die Hoffnung, die daraus entsteht. Er lobt Gott für die Wiedergeburt. Ab Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 spricht er die Lesenden, die Empfänger des Briefes, als Wiedergeborene an. Er greift dieses Thema noch einmal auf und richtet besondere Worte an seine Leser, die sie zu beherzigen haben, zwischen Wiedergeburt und Erfüllung der Hoffnung. Wie soll das Leben da aussehen? Zuerst haben wir einige Imperative, das heißt Aufforderungen, und dann haben wir noch ein weiteres Wort. In den Versen 13 bis 16 ruft er ihnen dieses Wort zu: Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Und diese Verse haben wir in der Schriftlesung gehört. In den Versen 17 bis 21 sagt er ihnen: Führt euer Leben in Furcht. Und dann ab Vers 22 bis Ende legt er ihnen nahe: Liebt einander. Und mit Vers 25 sind wir dort am Ende dieses Teiles und kommen zu Kapitel 2, wo er dieses Thema immer noch fortsetzt. Er richtet Worte an seine Leser als Wiedergeborene. Im Blickfeld ist die Wiedergeburt, und er spricht seine Leser an als solche und gibt ihnen Worte, die sie beherzigen sollen, als solche, die unterwegs sind zur Hoffnung, zur Erfüllung der Hoffnung. In den ersten drei Versen in Kapitel 2 lässt er uns wissen, oder sagt er: Seid begierig nach der Milch. Wieder ein Imperativ, wieder ein Aufruf, der zu beherzigen ist, wenn man unterwegs ist auf dieser Reise. Da will er uns mitteilen, dass wir den besten Trank haben, der unseren Durst stillen kann. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Nachdem ihr also abgelegt habt alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, seid begierig wie neugeborene kleine Kinder nach der echten Milch des Wortes, damit ihr durch sie zunehmt, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Kernsatz ist hier ein Befehl. Am Anfang von Vers 2: Seid begierig nach der Milch. Nun sagt er uns, wie das geschehen soll, wann das geschehen soll. In Vers 2 sagt er: Seid begierig wie neugeborene kleine Kinder. Dieser Durst nach der Milch des Wortes soll bei uns also bleiben. Auch wenn wir weiterkommen, auch wenn wir wachsen, sollen wir immer noch trinken vom Worte Gottes. Übrigens, wir haben hier ein Wort, das etwas schwer ist zu übersetzen. Und ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung lautet. Vielleicht steht nicht bei Ihnen geschrieben Milch des Wortes. Vielleicht steht da geistliche Milch oder so etwas Ähnliches. Wenn man den Ausdruck im Grundtext wörtlich übersetzen wollte, würde sich das etwa so anhören: Seid begierig nach der logischen Milch. Aber das ist ein bisschen schwierig. Und es ist auch nicht eigentlich ganz das Wort logisch, aber unser deutsches Wort ist fast identisch mit dem griechischen Wort. Es kommt von daher. Dasselbe Wort haben wir in Römer 12. Dort kennzeichnet es unseren Dienst mit dem Leibe, den wir dem Herrn darbringen soll, um zu dienen. Ich rufe euch auf, Kraft der Barmherzigkeiten Gottes, bringt euren Leib dar. Und dieser soll heilig sein. Und wenn wir das tun, ist das, und dann kommt dieses Wort, und dann kommt das Wort Dienst oder Dienst für Gott. Dort kann es heißen, der sinnvolle Dienst oder der, der von uns erwartet ist, der vernünftige Gottesdienst. Es handelt sich hier um etwas, das vernünftig wäre oder womit man zu rechnen hätte. Und das bringt mich zu einem weiteren Gebrauch dieses Wortes in Römer 6. Dort sagt Paulus, rechnet damit, dass ihr mit Christus gestorben seid und auferstanden seid. Dieses selbe Wort wird manchmal im mathematischen Sinne gebraucht für rechnen oder mit etwas rechnen. Es ist also ein vielseitiges Wort und deshalb gerade ein wenig schwer zu wissen, wie es hier übersetzt werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sagen will, es ist das Wort, das sinnvoll ist, mit dem wir zu rechnen haben, aber einige Übersetzer finden es immer noch gut, einfach das ursprüngliche Wort, das diesem zugrunde liegt, beizubehalten, nämlich das Wort Wort. Es geht offensichtlich bei dieser Milch um das Wort Gottes. Und dies ist der beste Trank. Dies ist der logische Trank. Dies ist der sinnvolle Trank. Dies ist der vernünftige Trank. Der einzige, mit dem ein Christ rechnen kann. Dies ist unsere Nahrung. Und sie bleibt unsere Nahrung von dem Moment an, wo wir zu Jesus kommen und wie kleine Kinder neu geboren werden, bis zum Tode. Die Heilige Schrift bleibt unsere Nahrung. Die Bibel wird manchmal mit anderen Nahrungsmitteln verglichen, mit Fleisch oder mit Brot. Jesus sagt, und dabei zitiert er aus 5. Mose, der Mensch lebt nicht vom natürlichen Brot alleine, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Davon leben wir. Die ganze Palette, das ganze Menü, das dem Christen zur Verfügung steht, ist eine Sache. Das Wort Gottes. Es ist ähnlich wie bei den Kindern Israel. Jeden Morgen bekamen sie dieselbe Speise. Manna, Himmelsbrot. Natürlich konnten sie das mal so auf den Tisch bringen, in verschiedener Form. Ich nehme an, man konnte einiges damit machen. Erfinderische Köchinnen versuchen das. Und es gelingt auch manch einer oder manch einem Koch. Aber es blieb dieselbe Grundnahrung. Manna. Ich war in Jugoslawien. Da erzählt mir ein Arzt, der in sehr einfachen Umständen aufgewachsen war. Bei uns gab es Mais. Mais, Mais und wieder Mais. Morgens, mittags, abends Mais. Es gibt Länder, da gibt es Reis und wiederum Reis. Und beim Christen gibt es Bibel und nur Bibel und immer wieder Bibel. Und das ist die einzige Nahrung, die es gibt. Aber sie ist reich. Noch viel reicher als die Anfertigungsmöglichkeiten für Reis oder Manna oder was immer auch. Hier ist eine große Bandbreite von Nahrungsmitteln in einem Wort Gottes. Aber es bleibt dabei, der Mensch lebt vom Wort. Und wenn er nicht das Wort zu sich nimmt, dann lebt er nicht, dann stirbt er. Dies ist unsere Milch, dies ist unsere Speise, dies ist unser Fleisch. Danach sollen wir begierig sein. Haben Sie gesehen, wie ein kleiner Säugling trinkt und wie er sich ausstreckt nach der Flasche? Mit einfältiger Begierde, der geniert sich gar nicht, seinen Durst zu zeigen. Und wenn das nicht gleich klappt, dann schreit er. Das Vertrauen lernt er erst mit der Zeit. Wenn er merkt, aha, ich kriege dennoch was, dann kann sich der Abstand zwischen Schreien und Erfüllung, beziehungsweise Melden des Durstes und Erfüllung des Durstes, Stillen des Durstes, kann sich dieser Abstand, bevor er anfängt zu schreien, verlängern. Aber wenn er geboren ist, fängt er sofort an zu schreien. Aber wenn die Mutter immer wieder zeigt, es kommt, ja, wart nur, dann lernt er stille zu sein. Er lernt Vertrauen. Aber immer noch bleibt die Begierde. Auch wenn wir uns lernen zu beherrschen, aber auch wenn wir heranwachsende Christen sind, dieser Durst, dieser Appetit, dieser Genuss am Wort Gottes sollte dort bleiben. Und wenn man nicht einen Genuss am Wort Gottes hat, dann glaube ich, sollte man sich doch fragen, ist da etwas da, das diesen Durst hemmt, das mein Zugang zum Wort hemmt? Nun sind unsere Empfindungen natürlich verschieden, aber man darf wirklich Lust haben am Wort Gottes und am Herrn Jesus. Man sollte einmal reflektieren, überlegen und sich fragen, liebe ich wirklich den Herrn Jesus? Bedeutet er mir etwas? Wenn ja, dann möchte ich auch das zu mir nehmen, was er sagt. Das Wort Gottes ist sein Wort. Lasst das Wort von Christus in euch und unter euch reichlich wohnen. Aber, und jetzt hilft er uns der Apostel, wenn dieser Durst nicht gerade da ist, wenn mir nach etwas anderem ist, wenn andere Quellen meinen Durst stillen sollen, was dann? Dann muss ich zum ersten Teil des Kapitels zu Vers 1. Der Psalmist sagt einmal, alle meine Quellen sind in dir. Und so ist es bei einem gesunden Christen. Sind unsere Quellen in Gott? Vielleicht sind sie woanders. Psalm 81, der Schluss, ist hier eine große Hilfe. Deine abweichenden Begierden, davon spricht Gott. Oh, ich hätte ihn so gern gesättigt mit dem besten Weizen, mit Honig aus dem Felsen, der galt als der Beste. Aber ihr wollt nicht. Wo ist der Appetit? Petrus sagt, nachdem ihr also abgelegt habt alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, wo sind meine Gedanken? Bei den Sorgen, die interpersonale Beziehungen mir aufwerfen, diese Spannungen zwischen Personen, darum geht es hier im starken Sinne, in starkem Maße. Manchmal bleiben unsere Gedanken dort haften. Wir können nicht weg von jemandem im negativen Sinne. Unsere Gedanken bleiben dort haften. Und wenn wir uns überlegen, ist es eigentlich ein inneres ihm Vorhalten. Wenn man einmal wirklich auf sich selbst hört, dann merkt man, was ich eigentlich denke, ist dieses. Du hättest dies tun sollen oder du hättest das nicht tun sollen. Dieser innere Gedanke, der will nicht weg. Oder ein anderer, Neid. Und das kann dann in Bosheit ausarten und so weiter. Diese Sorgen der Welt können den Samen des Wortes Gottes, sagt Jesus, ersticken. Und unseren Durst ersticken. Das muss aus dem Wege geräumt werden. Dann kann man wieder frisch werden und die Milch kann einem etwas bedeuten. Seid begierig wie neugeborene kleine Kinder nach der echten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie zunehmt. Das ist das Resultat. Dann wächst man im Glauben. Was heißt zunehmen? Worin nimmt man zu? Es gibt eines, worin man zunimmt. Wachstum heißt immer Jesus ähnlicher werden. Alles im Heiligungsleben, im Gehorsam, im Dienst, alles soll dazu führen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel sämtlicher Rechtsgottesarbeit. Das ist mein Ziel in meinem Leben. Das ist das Ziel eines Kindes Gottes, Jesus ähnlicher zu werden. Auferbauung, 1. Korinther 12 bis 14. Alles dieses, was der Erbauung dient, Römer 14, 15, baut einander. Wie? Damit ihr alle etwas mehr Christus ähnlicher wird. Das ist, wovon hier die Rede ist. Wozu trinken? Um Jesus ähnlicher zu werden, damit man wächst in der Ebenbildlichkeit. Durch sie zunehmt, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Seid ihr überhaupt Nachfolger Jesu? Habt ihr je geschmeckt, dass der Herr vergibt, dass er freundlich ist und Sünde nicht verurteilt? Habt ihr ihn kennengelernt als einen gnädigen Herrn? Und wenn ihr ihn geschmeckt habt, wenn ihr ihn genossen habt in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, dann ist doch die Voraussetzung geschaffen. Dann ist doch etwas Neues da. Dann seid ihr neu gezeugt, wiedergezeugt. Ihr seid Wiedergeborene. Und als solche greift zur Milch. Wir kommen zum nächsten kleinen Abschnitt, der immer noch den Wiedergeborenen anvisiert. Das sind die Verse 4 bis 10. Und das ist unser letzter kleiner Abschnitt innerhalb dieses Teiles des Petrusbriefes. Hier haben wir einen Indikativ. Das heißt, nach meinem Verständnis des Textes, vielleicht ist es auch ein Imperativ, das heißt ein Befehl, aber nehmen wir es zunächst einmal vielleicht als eine Aussage einfach. Ihr werdet gebaut. Und wiederum, unter welchen Umständen und wo führt das hin? Wir lesen die Verse 4 bis 10. Wenn ihr zu ihm kommt, einem lebendigen oder lebenden Stein, von Menschen verworfen, aber bei Gott erwählt und kostbar, werdet ihr selbst wie lebende Steine gebaut, als ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, sieh, ich lege in Zion einen den Bau bestimmenden Eckstein, einen erwählten, kostbaren, und der, der auf ihn vertraut, wird gar nicht beschämt werden. Euch also, den Glaubenden, gilt der Kostbare, aber den im Unglauben Ungehorsamen, wurde der Stein, den die Bauenden nach Überprüfung verwarfen, dieser wurde zum Haupt der Ecke und einem Stein des Stoßens, das heißt des Stolperns, und einem Fels des Ärgernisses, welche als solche, die im Unglauben ungehorsam sind, sich am Wort stoßen und stolpern, wozu sie auch gesetzt wurden. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksgemeinschaft zum Eigentum, um kundwerden zu lassen die Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis rief, in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht eine Volksgemeinschaft wart, aber nun Gottes Volksgemeinschaft seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfingt. Dies ist ein längerer Text und zum Teil hatte ich ihn schon am Sonntag besprochen. Wir brauchen also nicht so lange hierbei stehen zu bleiben. Aber ich möchte doch auf dreierlei hinweisen. Auf das eigentliche Kernwort und dann auf die Voraussetzung und auf die Folge dieser Aussage. Wenn ihr zu ihm kommt, werdet ihr gebaut. Wieder dieser Gedanke des Vorwärtskommens. Diesmal ist das Bild das des Bauens. Wir haben den Vergleich zwischen Gemeinde oder Gottesvolk und einem Haus. Und diesen Vergleich hatten wir reichlich am Sonntag. Nun sagt der Apostel, werden wir gebaut wie lebende Steine. Wir sind lebendig und an uns kann man arbeiten, während wir schon im Bau eingemauert sind. Aber da wir lebendig sind und nachträglich immer noch veränderbar sind, ist der ganze Bau, während er schon steht, immer noch veränderbar. Wir sind also einzeln veränderbar und wir sollen aneinander arbeiten. Jeder soll dem anderen dienen. Wohin führt die Veränderung? Was ist das Leitbild, das Ebenbild, das Vorbild? Das ist wiederum Jesus Christus. Er ist der lebende Stein und wir haben das Leben von ihm und sind deshalb auch lebende Steine. Wir sollen wie ein geistliches Haus gebaut werden. Eine heilige Priesterschaft sollen wir sein, aber das führt uns schon zum Dritten. Lassen Sie mich zuerst die Voraussetzung jetzt erwähnen. Das Eigentliche, wir sind lebende Steine und werden gebaut zu einem geistlichen Hause. Jeder von uns ist veränderbar in das Ebenbild von Jesus Christus. Wann kann das geschehen? Unter welchen Voraussetzungen? Wenn ihr zu ihm kommt, wie zu einem lebenden Stein von Menschen verworfen. Wir haben anerkannt, dass er der rechte Stein ist, der Eckstein. Sollte er nicht gesagt haben, wenn ihr zu ihm gekommen seid, liegt das nicht hinter uns, dass wir zu Jesus gekommen sind? Warum sagt Petrus, wenn ihr zu ihm kommt oder zu ihm kommend, dann werden wir gebaut? Es ist nun so, dass die Schrift einen Christen versteht als einen, der immer wieder zu Jesus kommt. Das beginnt in einem einmaligen Kommen zu Jesus, wo man seinen eigenen Weg verlässt und dann zu Jesus findet und sein Nachfolger wird. Aber das Leben des Christen besteht aus Gebet. Gebet darf das ständige Atmen gleichsam des Christen sein. Luther nennt Christen Beter als eine Definition. Er sagt, Christen sind betende Menschen. Und er selbst hat viel gebetet. Und die, die ihn gehört haben, können Eigenartiges berichten über seine Gebete. Man kann viel lernen davon, von den Gebeten Luthers. Er kann uns zeigen, wie man abhängig bleibt von Gott. Und gerade dieser Aspekt ist so wichtig bei Paulus. Das Wort für Flehen heißt dort im Grundtext ein Flehen von Abhängigkeit gekennzeichnet. Wie ein Sklave vom Herrn sich etwas erbitten möchte. Keine Rechte, nur bitte, bitte, dies ist mein Bedürfnis. Allerdings, wir können mit gewissen Rechten kommen, das heißt mit gewissen Hebeln, aber sie sind alle vorher uns geschenkt worden, zum Beispiel die Ehre Gottes oder die Verheißung Gottes. Ein schönes Beispiel ist Mose, der solche Hebel gebraucht, der versucht, Gott zu motivieren gleichsam. So herrlich menschlich ist er da, aber Gott lässt das zu. Gott lässt sich so ansprechen. Mose sagt, mein lieber Gott, in allem Respekt, nicht wie wir das sagen. Also, wenn du hier jetzt dein Volk tötest, wie du eben gesagt hast, was werden die Ägypter sagen? Hast du schon überlegt? Ja? Ist das nicht schön? Was werden die Ägypter sagen? Das ist genau das, was sie ja wünschen. Ja? Dann hast du doch versagt, oder? So sagen die Schweizer. Immer wieder oder. So dürfen wir kommen. Du musst doch deine Ehre retten, nicht Gott? Du bist doch ein großer Gott. Ja, sagt Gott gleichsam, genau das wollte ich von dir hören. Er ist uns weit voraus. Aber er möchte das aus unserem Munde hören. Und dann geht er später, oder bei einem Anlass, war es schon vorher gewesen, er geht auf den Berg, Josua bleibt unten und kämpft mit Amalek. Und Mose geht empor und hebt seine Hände. Was heißt das? Ich habe sie im Krieg gesehen, die Soldaten mit erhobenen Händen. Und sie wussten, wie sich zu ergeben. Die Waffe weg, alles, was nach Waffe riecht oder aussieht, weg. Hier bin ich, ich verteidige ich mich nicht. Hier bin ich, ich liefere mich aus. Beten heißt abhängig sein von Gott. Hier bin ich, Herr, ich habe nichts. Jetzt mach du mit mir, was du willst, aber bitte, Herr, fülle meine Hände. Und dann die Verheißung Gottes. Herr, du hast versprochen. Aber wiederum, nicht etwas bei uns. Es ist das, was er uns in die Hand gibt. Wir sind vollkommen abhängig von ihm. Wir sind ständig zu ihm Kommende. Das ist, was wir heißen. Beter. Oder Hebräer 7, Vers 25, derselbe Gedanke. Er lebt immer da, um sich für die zu verwenden, die zu ihm kommen. Oder die zu ihm Kommenden, um diese zu retten. Das sind die Christen. Und diese kann er retten bis da hinaus, sagt er. Das ist fast eine wörtliche Übersetzung oder die Bedeutung von diesem. Bis da hinaus kann er diese retten, die zu ihm kommende sind. Tag für Tag kommen wir zu ihm. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir gebaut. Dann sind wir Menschen, die verändert werden können in das Bild von Jesus Christus. Und jetzt das Ergebnis des Bauens. Jetzt springt Petrus zum nächsten Bild. Einmal sind wir die Steine am Haus, und dieses Haus ist jetzt ein Tempel, und Jesus ist der Eckstein, der maßbestimmende, der bestimmende Eckstein, das Fundament. Jetzt sind wir die Priester in diesem Hause, in diesem Tempel, die hier Dienst tun. Wenn wir innerlich, geistlich gebaut werden, vorwärts kommen, verändert werden, dann sollen wir dienen. Wenn uns gedient wurde, sollen wir anderen dienen. Das ist der Sinn der Sache. Jeder von uns ist gerufen, nicht nur um selbst anzukommen und selbst irgendwie verändert zu werden, sondern auch dazu beizutragen, dass andere verändert werden oder noch früher, dass andere zu Jesus finden. Beides ist unsere Aufgabe. In der Gemeinde anderen zu helfen, Jesus ähnlich zu werden. Und in der Welt dazu beizutragen, dass andere gerufen werden und gewonnen werden für Jesus. Und dann tun wir den Priesterdienst. Denn was war ein Priester? Ein Priester war ein Mittler, jemand, der zwischen dem Volk und Gott stand. Wenn er in den Tempel ging, zum Beispiel der Hohepriester, dann trug er die Namen Israels zweimal an seiner Person. Einmal auf den Schultern. Und einmal gleichsam auf dem Herzen. Alle Namen Israels und er tritt vor Gott. Er hat das Volk im Rücken und er tritt ein für das Volk gleichsam für Gott. Das Besprengen des Blutes dient dazu. Wenn er Gott dient im Tempel, dann ist er der Vertreter des Volkes. Und dies wird zu einem Sinnbild, besonders wenn er den Weihrauch dort opfert, beim Weihrauchaltar. Dann ist das ein Bild nach Offenbarung des Gebetes. Und wenn wir das anwenden auf uns als Priester, dann heißt das, dass wir für andere eintreten. Wir gehen zu Gott und reden über andere Menschen zu Gott. Das ist der Ort, wo man über andere Menschen spricht. Ja? Mein Gott. Wir treten für sie ein. Und dann, wenn wir fertig sind, und wir müssen nicht gerade immer dort bleiben, wir müssen immer beten, aber nicht gerade so. Dann gehen wir wieder zum Volk, zu den Unsrigen. Und jetzt vertreten wir Gott vor den Leuten. Jetzt bin ich ein Vertreter Jesu vor den Menschen. Ich arbeite und wirke und spreche für Jesus. Das, was sein ist, sage ich. Und was ich hier vorhabe, soll zu ihm führen. Er ist der Mittelpunkt in meinem Umgang mit den anderen. Und wie gesagt, das soll dazu dienen, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Aber jetzt kommt eine andere Komponente. Übrigens, ich sollte nicht vergessen, dass der Priester nach dem Alten Testament auch ein Lehrer war. Und jeder Christ ist ja einer, der auch lehren darf. Mit anderen Worten, auch wenn es nur ein paar Sätze sind, er darf Lehrkomponenten, Lehrelemente weitergeben im Gespräch, in irgendwelchem Beitrag, den er leistet. Er soll dazu beitragen, dass die Lehre des Wortes Gottes weitergesagt wird. In der Gemeinde, unter Gläubigen. Aber jetzt kommt etwas Zusätzliches. Und das sagt uns besonders der letzte Prophet im Alten Testament nach unserer Reihenfolge der Bücher Maleachi. Der Priester sollte ein Evangelist sein. Er sollte Menschen zur Umkehr aufrufen. Und wenn wir für Gott unter die Leute kommen, dann sollen wir auch von der Gemeinde aus in die Welt gehen und dort zu Jesus rufen. So sind wir auch Priester und tun unseren Dienst. Aber natürlich müssen wir zuerst aufgebaut sein dazu hin. Wenn wir aufgebaut werden, dann dürfen wir solchen Priesterdienst tun. Wir sind zu Jesus gekommen und haben ihn als Erwählten, als Kostbaren kennengelernt. Wir sind wie lebende Steine, werden gebaut als ein geistliches Haus und sind eine heilige, das heißt Gott zugeordnete Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, sieh, ich lege einen in Zion einen Stein und so weiter. Er spricht noch einmal von der Kostbarkeit des Herrn Jesus. Vielleicht sollte ich etwas sagen zu Vers 8 und einem Stein des Stoßens und Stolperns. Wenn Sie vergleichen Ihre Übersetzung, werden Sie merken, dass ich hier zwei Ausdrücke dort habe, wo Sie vielleicht nur einen haben. Dasselbe Wort bedeutet eigentlich beides. Man denke an einen Stein auf dem Weg, gegen den man sich stößt, aber das ist so schlimm, dass man gleich stolpert. Beide Gedanken liegen in diesem Wort. Sonst kann man den Schluss von Vers 8 nicht verstehen, wo es heißt, welche als ungläubig, ungehorsame sich am Wort stoßen und stolpern, wozu sie auch gesetzt wurden. Sie sind nicht gesetzt, um sich zu stoßen nur, sondern sie eigentlich zu stolpern. Das heißt, wenn sie Ärgernis nehmen an Jesus Christus, ist dies ihr Los. Noch ein Wort, das ich hier mit zwei Wörtern übersetzt habe. Wir haben im Grundtext drei Wörter, die sehr nah miteinander verwandt sind. Auf der einen Seite haben wir das Wort für Glauben. Auf der anderen Seite, das dritte Wort, ist das Wort für Gehorchen. Und es ist ähnlich wie im Deutschen, man hört und ist gehorsam. Gehorchen. Das mittlere Wort steht dazwischen und hat beide Elemente. Wenn es im negativen Sinne gebraucht wird, man glaubt nicht, dann ist es ein Ungehorsam, der von Unglauben gekennzeichnet ist. Oder ein Unglaube, der von Ungehorsam gekennzeichnet ist. Beides ist in diesem einen Wort drinnen. Wer Jesus nicht gehorcht, das heißt, wer seinem Ruf nicht folgt, der ist eigentlich ungläubig. Und wer ungläubig ist, ist eigentlich jemand, der nicht auf Gott hört. Die zwei sind zusammen da in diesem Ausdruck. Und wenn das jemand nicht tut, er glaubt nicht, er hört nicht auf Gott und sein Wort, auf Jesus Christus, dann ist er zum Stolpern bestimmt. Das ist sein Los. Aber jetzt kommt er zurück zu den Gläubigen. Aber ihr seid anders. Aber ihr, Vers 9. Jetzt kommt er zurück zum Priestergedanken. Den hat er schon einmal erwähnt, aber er kommt jetzt zurück zu diesem Gedanken des Dienstes. Aber er weitet ihn aus. Er gebraucht nicht nur den Gedanken des Priesters, sondern des Volkes schlechthin. Sie sind nicht nur eine Priesterschaft, sondern ein Geschlecht, ein Volk, eine Volksgemeinschaft. Hier gebraucht er Ausdrücke, die über Israel oder für Israel verwendet wurden im Alten Testament. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht. Geschlecht hier nicht im zahlenmäßigen Sinne, sondern im Volkssinne. Nicht eine Generation, sondern ein Volk. Eine königliche Priesterschaft. Sehr schön formuliert. Priester, die gleichzeitig Könige sind. Könige, die gleichzeitig Priester sind. Royal ist das. Gott, unser König, macht uns zu Königen. Wenn er unser König ist, dann können wir herrschen, können wir uns selbst beherrschen. Besser ist es, heißt es bei Salomo, dass jemand sich selbst beherrscht, als dass er eine Stadt einnimmt und über andere herrscht. Zuerst muss man sich selbst beherrschen. Zuerst muss man selbst König sein. Das ist unser Königtum. Und dann kann man Priester sein. Man darf also beides sein. Ein königlicher Priester. Dann ihr seid ein heiliges Volk. Eine Nation, die Gott zugeordnet ist. Und dann kommt ein anderes Wort für Volk. Im Deutschen sind wir nicht so reich an Ausdrücken für Volk. Wir haben Geschlecht, Volk. Und dann sagen wir auch manchmal Nation. Aber Nation ist an dieser Stelle etwas irreführend. Das Wort, das hier jetzt gebraucht wird, ist ein Wort, das Luther vielleicht mit Leuten übersetzen kann in den Evangelien oder die Menge. Es geht hier um das Volk als den Leuten. Und wir könnten übersetzen eine Volksgemeinschaft zum Eigentum, nicht des Eigentums. Ihr seid eine Volksgemeinschaft zum Eigentum. Hier wird das Ziel Gottes angegeben bei unserer Erwählung, das heißt bei unserer Berufung, als Gott uns erwählte, als er uns zu sich nahm. So wie Israel aus Ägypten geholt wurde, um ein Eigentum Gottes zu sein,
So sind wir herausgeholt worden aus der Welt, um ein Eigentum Gottes zu sein. Und das Zum bedeutet noch mehr. Wir sind nicht nur Eigentum geworden, sondern es soll uns immer deutlich sein, wir sind ein Eigentum und sollen als solches dienen. Der Gedanke des Eigentums soll uns das Leben lang begleiten. Und jetzt gibt Petrus uns den Sinn dieses Dienstes oder worum es geht bei diesem Dienst als Priester in einem heiligen Volk, das Gott zugeordnet ist, das Gott eigentlich, das Gottes Besitz ist, um kund werden zu lassen. Wie hat es Luther? Hat jemand Luther? Vers 9. Um eine heilige Priesterschaft, um ihr verkündigt. Das ist zu eng eigentlich. Es geht hier nicht um eine mündliche Verkündigung, wie Predigen oder Lehren. Es geht um ein Kundwerden lassen. Tugenden werden nicht so sehr über den Mund kund, sondern über die Bewegungen des Menschen. In seinem Verhalten, in der Art und Weise, wie er Liebe zeigt, Freundlichkeit, wie er dient. Die Tugenden unseres Herrn und Meisters Jesu, unsere Christusähnlichkeit, lässt sich schon bemerken an unserem Reden, aber nicht nur dort, sondern in unserem ganzen Wesen, wie wir uns geben. Wir sollen die Tugenden, die Züge des Charakters Jesu zeigen. Deshalb werden wir gebaut, deshalb sind wir Priester, deshalb gehören wir zum Volk Gottes, um kund werden zu lassen die Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis rief, in sein wunderbares Licht. Bei jedem dieser Ausdrücken könnten wir stehen bleiben. Die ihr einst nicht eine Volksgemeinschaft wart, wieder greift er auf, ein Zitat aus dem Alten Testament, aber nun Gottes Volksgemeinschaft seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfingt. Wieder der Gedanke von Römer 12, Vers 1, Kraft der Barmherzigkeiten Gottes, bitte, bringt doch da, tut, dient Gott. Oder 2. Korinther 4, Vers 1, weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, werden wir nicht müde. Wir leben von der Barmherzigkeit Gottes. Wenn ein Reichsgottesarbeiter müde wird, sollte er sich Zeit nehmen, über die Barmherzigkeit Gottes nachzudenken. Das tut wohl. Das frischt auf. Dann hat man seinen Herrn nicht mehr als Sklavenherrn vor sich. Dann wird man befreit vom Zwang zu leisten. Wenn das Programm so voll ist, dann sollte man denken, der Herr ist nicht nur ein fordernder Gott. Er will mir vergeben, er will mir helfen, er ist barmherzig gewesen. Man sollte einmal nachdenken über die Barmherzigkeit Gottes. Das tut Petrus. Dadurch motiviert er. Übrigens, die Homecker. Jemand fragte nach Beweggründen, ja? Vielleicht ist die Dame nicht da. Aber hier haben wir so einen Beweggrund, Barmherzigkeit. Man sollte als Parallelstelle 2. Korinther 4, Vers 1 nehmen. Das ist eine ausgezeichnete Stelle. Wir kommen zu Vers 11 und somit zum vierten Hauptteil des Buches. Dieser Teil beginnt mit Kapitel 2, Vers 11. Und geht bis zu Kapitel 3, Vers 22, zum Ende von Kapitel 3. Das ist ein längerer Abschnitt und ein sehr interessanter. Wir haben hier im Denken des Petrus nun ein wenig andere Vorstellung von seinen Lesern. Er geht weiter in seinen Hilfen für Menschen zwischen zwei Welten. Aber er charakterisiert seine Leser jetzt etwas anders. Von 1 Vers 13 bis 2 Vers 10 hat er sie als Neugeborene betrachtet und ihnen versucht, die ersten Hilfen zu geben. Wie sieht das Glaubensleben aus? Jetzt geht's weiter in die Bewährung im Alltag, in der Spannung der weltlichen Gesellschaft. Jetzt geht's einen Schritt weiter in den Kampf hinein. 2 Vers 11 bis Ende von Kapitel 3 versteht er seine Leser als solche, die in der weltlichen, menschlichen Gesellschaft leben, überall verstreut sind, auf dem Arbeitsplatz, in den Häusern, in der Nachbarschaft. Und dort sieht er alle seine Leser als Fremde. Da ist ein Christ, der reist im Bus. Und vom Himmel her wird geschaut, und da ist nur ein himmlisches Kind in dem Bus. Die anderen sind alle Erdenmenschen. Da geht jemand auf die Straße, da ist noch einer. Da ist jemand im Büro, der Himmel weiß, wo seine Leute sind. Ja? Petrus hat diesen himmlischen Standpunkt und sieht seine Leser überall einzeln oder kleine Inseln verstreut, auf dem Arbeitsplatz, unterwegs, in den Häusern, in Krankenhäusern, überall sind die Christen verstreut. Und jetzt hilft er ihnen, um dort ihren Mann zu stehen. Wie sieht das aus, wenn man dort Priester ist, wenn man dort dient, wenn man dort als Christ seinen Dienst tut? Ganz praktische Hilfen gibt er uns. Zuerst allgemeine Hilfen für alle. Und dann teilt er sie auf, beziehungsweise teilt er die Beziehungen auf. Er nimmt dann verschiedene Aspekte des Lebens des Christen. Aber zunächst ein Wort für alle. Das sind die Verse 11 und 12. Geliebte, und das motiviert auch. Der Apostel sagt, ich liebe euch. Und Gott liebt euch. Ihr seid von Gott Geliebte. Nun, dann reagiert man anders. Geliebte, ich rufe euch auf und bitte korrigieren Sie doch in Ihrer Übersetzung. Da steht wahrscheinlich, ich ermahne euch. Und das ist falsch. Entschuldigen Sie bitte. Warum falsch? Ich nehme an, dass in Ihren Ohren Ermahnung doch irgendwie, doch wenn auch ein Minimum von negativem Klang hat. Und der scheidet aus. Das will ich weghaben. Im Grundtext steht ein anderes Wort. Parakalein heißt nicht ermahnen. Es gibt ein anderes Wort, das man mit ermahnen übersetzen kann. Das ist nousesia. Erinnern, bitte. So und so ist es. Ich hatte schon gesagt, aber bitte erinnern. Ich erinnere dich, ich ermahne dich. Ja. Hier, ich rufe euch auf. Die haben das vielleicht nie gehört. Jetzt zum ersten Mal, ich rufe euch auf. Und übrigens, gleichzeitig auf tröstende Weise. Das schwingt mit. Parakalein ist die Aufgabe des Trösters, des Parakletos, des Trösters, des Helfers. Der ruft auf, der spricht für uns. Petrus sagt, ich spreche jetzt zu euch und rufe euch auf. Ich rede für den Herrn Jesus, ich rede für den Heiligen Geist. Dies sind jetzt unsere Aufgaben, sagt er zu ihnen, als solche, die der Herr zu neuem Leben gebracht hat und denen er eine unverderbliche, unverweltliche Hoffnung als Erbe geschenkt hat. Wollen wir auf dieses himmlische Ziel blicken und jetzt hier uns bewähren, ruft er ihnen zu. Und was nennt er sie? Er gibt ihnen hier zwei Namen. Er nennt sie Ausländer. Sie sind Fremde in dieser Welt. Dies ist nicht ihr Land. Sie sind hier nicht Bürger. Sie mögen Deutsche sein, sie mögen Schweizer sein, Skandinavier, was immer. Aber für den Himmel sind sie auf der Erde Ausländer. Und für die anderen Menschen auf der Welt sind sie oft Fremde. Also ihr seid in dieser Welt Ausländer, aber ihr seid immer noch hier. Und jetzt bewährt euch. Das zweite Wort, Fremde, die sich in einem anderen Lande aufhalten. Sich aufhaltende oder zum Teil vorübergehend ansässige Fremde. Man wohnt zwar in dieser Welt, aber man ist hier doch eigentlich ein Ausländer. Das ist der Sinn. Doppelpunkt. Enthaltet euch. Verzichtet. Verzichtet auf die Erfüllung eurer Triebe auf nicht legitime Weise. Die Einladungen sind in Fülle da. Komm, genieße auf eine Weise, die Gott nicht gefällt, aber du darfst es schon tun. Sollte Gott denn gesagt haben und so weiter. Petrus sagt, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten. Das heißt nicht, dass wir nie unsere Triebe befriedigen dürfen. Unsere Triebe haben zwei Seiten. Unsere Triebe sind drei und sie kommen von Gott in der Schöpfung. Wir haben einen Trieb zu genießen. Wir haben ein Bedürfnis zu haben, das ein Verlangen zu haben. Das ist legitim. Besitzlosigkeit ist nicht biblisch. Privatsphäre ist biblisch. Einen Bereich, über den ich verfüge. Materie, über das ich verfüge, Möbel, Haus, was immer auch. Ich darf etwas haben wollen. Man darf eine Frau haben, man darf seinen, ihren eigenen Mann haben und so weiter. Man darf haben wollen. Das ist legitim, das hat Gott uns gegeben. Und man darf sein wollen. Wenn ich verletzt werde, ist das nicht Sünde notwendigerweise. Viele Leute denken, das wäre Sünde. Zunächst einmal bitte Vorsicht. Jeder von uns hat ein grundsätzliches Bedürfnis zu sein. Und das hat Gott uns gegeben. Wir wissen um unsere Bedeutung. Wir sind signifikant mit einem fremden Wort. Wir bedeuten etwas. Wir sind Bilder Gottes. Wir sind keine Nullen. Da geht Terstegen ein wenig zu weit. Wir sind nicht Nichts. Oder wie jemand gesagt, eine Null mit dem Rand weg. Ja? Nein, nicht so. Sondern wir sind etwas in Gottes Augen. Nur jetzt kommt die Sünde und das ist die Kehrseite. Unsere Triebe sind über Adam und Eva zu Lüsten geworden, die überspannt sind und die natürlich verkehrt ausgerichtet sind. Und das ist Lust, davon spricht Johannes in 1. Johannes 2. Alles, was in der Welt ist, besteht aus diesen. Man sucht hier seine Befriedigung in den Genüssen, im Habenwollen und im biologischen Hochmut. Das heißt, man sucht sein Sein in der Diesseitigkeit. Das ist Sünde. Aber es ist nicht falsch, sein Sein zu suchen. Es ist nicht falsch, am Leben bleiben zu wollen und, wenn man am Leben bleibt, etwas zu bedeuten, etwas zu sein und vorwärts kommen zu wollen. Nur alles über Jesus. Er ist der Mittler. Alles über ihn. Wenn Jesus mein Genuss ist, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn unser Herz auf Jesus konzentriert ist, darf meine Lust zu genießen und haben zu wollen, sich bei ihm vollkommen entfalten. Alles andere fällt natürlich dann weg. Ja? Über diesen Kanal werde ich reich. Und mein Sein, wenn Christus mein Leben ist, dann bin ich jemand. Und dann werde ich jemand sein in aller Ewigkeit. Er erfüllt alle drei Verlangen, zu genießen, zu haben, zu sein. Ich glaube, es ist Dr. Crabb, der Psychotherapeut, gläubiger Psychotherapeut, der sagt, wir brauchen nur zweierlei im Leben. Gott und was er mir geben will. Gott allein genügt nicht. Habe ich Sie enttäuscht? Entschuldigung. Sie sagen vielleicht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts im Himmel und auf Erden. Nein, aber Sie bekommen es doch. Ja? Wenn ich nur Gott hätte, würde ich sterben. Ich brauche Butterbrot. Er weiß, was ich brauche. Gott ist nicht nur eine Person da für sich. Gott ist ein gebender Gott. Deshalb ist das ganz schriftgemäß. Ich brauche letztlich nur Gott und was er mir geben will. Habakuk. Wenn ich nur dich habe, dann brauche ich nicht zu fragen nach den Kälbern, die nicht da sind, nach den Datteln, die nicht da sind, nach den Feigen, die nicht da sind. Wenn ich nur dich habe, aber er weiß, dass der Schöpfer dennoch Gaben geben wird. Deshalb kann man sich zunächst nur an ihm freuen. Aber nicht wie in Römer 1. Nicht die Schöpfung vor den Schöpfer setzen. Zuerst den Schöpfer und bereit zu sein, auf alles zu verzichten. Und das heißt, bereit sein zu sterben. Denn wenn Sie nicht die Gaben des Schöpfers haben, gehen Sie unter. Es ist durch die Gaben des Schöpfers, dass ich am Leben bleibe. Aber ich muss bereit sein zu verzichten auf diese Gaben. Wenn ich nur dich habe, dann bin ich bereit zu sterben. Warum? Keine Sackgasse dort unten, in diesem Tunnel. Der ist auf der anderen Seite offen. Das Tod ist ein Tor. Der Tod ist ein Tor zum Jenseits, wo es dann erst recht anfängt. Da ist das Paradies. Ob Gott mir diesseits oder jenseits des Todes hilft oder mich diesseits oder jenseits des Todes am Leben erhält, macht ja nichts aus. Auf jeden Fall wird er mir helfen. Also zurück, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten. Und ich dachte, ich würde Befriedigung finden. Man täuscht sich doch ganz bitter, nicht wahr? Ein Mann schielt nach einer anderen Frau. Das wäre mein Glück. Er geht darauf ein und der Stachel des Schmerzes trifft ihn. Alles eine Blase. Die Lüste streiten gegen die Seele. Sie halten sie nicht am Leben. Seele hier steht für das Leben selbst. Die Mitte des Lebens. Ich sterbe, ich gehe unter. Aber wenn ich aus der Hand Gottes, wenn ich zunächst einmal verzichte und dann aus der Hand Gottes das wahre Leben nehme, dann bleibe ich am Leben, dann werde ich gesund und dann kann ich wirklich das Leben genießen, auch bei allem Verzicht. Jetzt würde ich am liebsten noch einige Passagen lesen aus Modersohns, aus meiner Hausapotheke. Aber es ist so ein kleines Büchlein, das können Sie sich schon erstehen. Greifen Sie mal dazu und lesen Sie einige Seiten dort. Er hat etwas sehr Schönes über zwei Damen nach dem Krieg, die alles verloren, oder über einen Pfarrer, der musikalisch war. Sein Haus wird durch Bomben und durch Feuer verbrannt, aber das Klavier rettet man für ihn. Man weiß, er spielt gern. Und dann stellt man es auf die Straße und Modersohn schreibt, dann spielt er dort, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, und so weiter. Das Haus brennt und hier spielt das Klavier. Das ist Leben aus einer anderen Welt. Ja. Wir wollen beten. O Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir dich haben kennengelernt. Bewahre uns doch davor, dass wir andere Einladungen annehmen, dass wir von dir abweichen, mittels abweichender Begierden. Erhalte uns, Herr, bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten und von ganzem Herzen lieben. Amen.